Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Altona, der Neuen Mitte. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es um die Therapie bei Bronchialkarzinom, der dritte Teil der Trilogie zum Bronchialkarzinom. Ich werde ein bisschen was erzählen zu OP-Verfahren, zu Chemotherapie und zur Strahlentherapie, aber auch zu anderen supportiven, unterstützenden Therapieverfahren. Und wenn ich es schaffe, noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, der Podcast kommt mit einem Tag Verspätung. Das liegt daran, dass wir gestern unsere Weihnachtsfeier hatten. Und vorher habe ich es nicht geschafft und nachher habe ich gedacht, ja, vielleicht lieber nicht. Deswegen jetzt erst. Ja, was die Therapie angeht, ist es so, dass es ja, vereinfacht gesagt, eine kurative Therapie gibt, also eine Therapie mit Aussicht auf Heilung und eine palliative Therapie, das heißt Heilung nicht möglich, aber die bestmögliche Therapie zur Verbesserung der Lebensqualität und auch zur Verlängerung der Lebenszeit. Das ist etwas, was zum Teil nicht zusammenpasst, ne? Also Lebenszeit verlängern und Lebensqualität verbessern oder halten kann. Da werde ich versuchen, nachher mal so eine typische Problemstellung zu beschreiben, auch nicht zusammenpassen. Und Therapieverfahren können zum Beispiel auch abgelehnt werden, wenn zum Beispiel eine Chemotherapie nicht gut vertragen wird. Da werde ich nachher so ein paar Geschichten zu erzählen, wenn ich es zeitlich schaffe, ne? Ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich hier ein komisches Geräusch höre. Aber das ist nur ein Zug. Ja, es könnte sein, dass ich zwischendurch plötzlich eine Pause machen muss, weil eins der Babyphone anspringt. Meine Frau ist heute ausgegangen und deswegen müsste ich dann, also auch sonst, aber jetzt besonders reagieren, wenn ein Babyphone plötzlich anspringt, ja, und eins meiner Kinder beruhigen. Ja, fangen wir an mit den Operationen. Mit der operativen Therapie ist natürlich die Therapie der Wahl, wenn ein Tumor operabel ist, also wenn man operieren kann. Das bedeutet, dass die Ausdehnung des Tumors es zulässt, dass die Position, wo der Tumor gewachsen ist, zulässt. Und Ziel ist, dass der Tumor vollständig entfernt wird. Wir nennen das die R0-Resektion. Das bedeutet, dass kein Tumorrest da übrig bleibt, sondern der Tumor sozusagen im Gesunden komplett entfernt wurde. Und wenn das die Stadien 1 und 2 sind, also wo der Tumor sozusagen lokal begrenzt ist, dann bedeutet das meistens, dass man einen Lappen entfernt, ne? Wir haben ja auf der rechten Seite drei Lungenlappen, den Oberlappen, den Mittellappen, den Unterlappen. Links haben wir zwei Lappen, den Oberlappen und den Unterlappen. Und je nachdem, wenn der Tumor da drin sitzt und wird in der Regel der ganze Lungenlappen mit entfernt. Wenn der Tumor kleiner ist als 2 cm, dann kann das auch heißen, dass man das Lungensegment entfernt. Aber ansonsten muss sozusagen der ganze Lappen raus, weil man eben auch nicht riskieren möchte, dass Tumorteile im Tumor selbst oder in lokalen Lymphknotenstationen doch übrig bleiben. Bevorzugt werden sollte bei Operationen im Stadium 1 und 2 die videoassistierte Operation, also die sogenannte VATS, videoassistierte Thoraskopie, weil es einfach weniger postoperative Komplikationen und Schmerzen gibt und die Qualität gleich ist. Also es ist genauso erfolgreich, den Tumor zu entfernen. Und es sollte dann eben auch lokal nach den Lymphknoten gesucht und die sollten mit rausoperiert werden, um einfach das Staging zu verbessern und dadurch letztlich auch die Prognose, ne? Weil man eben weiß, sind lokale Lymphknotenstationen mit betroffen, dann kann man eben, keine Ahnung, postoperativ bestrahlen oder postoperativ nochmal Chemo machen. Je nachdem ist das wichtig, dass man das mitmacht. Wenn ein Tumor irgendwo sehr weit außen an der Lungenoberfläche liegt und in die Brustwand reingewachsen ist, dann ist entscheidend für den Erfolg, dass auch, ne, dass es eine R0-Resektion ist, dass er im Ganzen entfernt ist Und es soll angestrebt werden, dass man sozusagen den Tumor insgesamt rausnimmt, wenn die Brustwand tief infiltriert ist, also wenn der Tumor sozusagen so richtig zum Beispiel an die Rippen rangewachsen ist oder sozusagen die Rippen schon infiltriert, dann sollte der Teil der Brustwand mit entfernt werden und dann eben entsprechend gedeckt werden durch irgendeine Plastik. Wenn es aber nur das Lungenfell ist, das Rippenfell ist, dann kann es sein, dass man einfach diese Schicht mit rausnimmt, ne? Also das wird dann ja in der Regel nochmal kontrolliert. Das heißt, die Ränder werden nochmal unter dem Mikroskop angeguckt, ob Tumorzellen da weitergehen, also ob sozusagen das Präparat aufhört an den Tumorzellen oder ob hinter dem Tumorzellen noch normales Gewebe ist, sodass man sagen kann, das ist eine wirkliche R0-Resektion. Aber was die Operation angeht, ist es so, dass wenn man das sozusagen endoskopisch macht, ne, dann gibt es eben ähnlich, manche kennen das vielleicht von einer Gallenblasen-OP, dann gibt es verschiedene Schnitte. Und natürlich muss man auch genug Platz haben, das rauszunehmen. Sprich, je nachdem, wie groß das Präparat ist, kann es eben sein, dass es trotzdem Schnitte gibt, die größer sind. Aber man muss dann möglicherweise nicht so eine krasse Rippenspreizung machen, wie bei offenen OPs. Ich muss sagen, ich habe bei einer endoskopischen OP der Lunge, also wo ein Lungenlappen entfernt worden ist, nie zugeguckt. Ne? Das heißt, dazu kann ich gar nichts sagen, mache ich deswegen auch nicht. Aber bei einer offenen OP habe ich zugeguckt. Und da ist es so, dass der Schnitt im Prinzip hinten an der Seite gemacht wird. Ne? So sozusagen in der Achse des Rippenverlaufes macht man den Schnitt und dann spreizt man sozusagen die Rippen dazwischen und hat dann eben Platz, um dort entsprechend zu operieren. Natürlich gibt es Wunden, ne? Natürlich gibt es sozusagen postoperativ Wundwasser. Das heißt, nach so einer OP hat man in der Regel auch immer Drainagen, das heißt Schläuche, die da raus hängen aus dem Brustkorb und unten dann eben entsprechende Abflüsse, dass da eben auch was abfließen kann. Und wenn da jetzt was rausoperiert worden ist, also stellen wir uns mal vor, es ist eine ganze Lunge weg. Ne? Das heißt, wir haben ja links und rechts diese Höhlen im Brustkorb und die werden gefüllt durch die Lunge. Und wenn jetzt eine Lunge raus ist, dann bleibt dieser Raum, also da ist dann direkt nach der OP ist dann da nichts, ne? Da ist da Luft drin und dann bildet sich quasi Erguss und der Erguss füllt dann die ganze Höhle, es wird sozusagen geflutet und hinterher organisiert das. Das heißt, da kommt sozusagen Narbengewebe rein. Also es bleibt da nicht irgendwie eine Höhle mit Luft, sondern es wird sozusagen gefüllt und mit den Jahren wird das sozusagen narbiges Gewebe. Und je nachdem, ne, narbiges Gewebe schrumpft ja in der Regel auch und kann sich wieder dehnen und so weiter. Also da kann es auch zu Verformung kommen. Das bedeutet, je nachdem, in welchem Narbenstadium man ist, kann es sein, dass sich die Narben wieder zusammenziehen. Die verbliebene Lunge dehnt sich ein bisschen weiter aus und kann dann natürlich einen Teil der Funktion der Lunge, die fehlt, kompensieren. Ne? Also wenn die Operabilität berechnet wurde, dann reicht eine Lunge. Da kann man natürlich sagen, wenn die Lunge gesund ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer und auch das Leistungsvermögen möglicherweise nach der OP größer. Wenn die Lunge schon sehr krank ist, dann kann es eben auch natürlich größere Limitationen geben, was sportliche oder körperliche Aktivität angeht. Man kann vieles ausgleichen, indem man einfach eine gute Fitness sich erarbeitet durch Sport, durch Bewegung und eben auch durch einen guten psychischen Zustand kann man eben auch viel kompensieren. Ne? Das heißt, es ist natürlich wichtig, nach so einer OP da eben auch nicht zu sagen, same as usual, da sozusagen, sondern dass man eben auch sagt, okay, da ist jetzt was passiert, ich muss jetzt vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr dafür tun, dass ich fit bin. Und dass ich eben möglichst stressfreies Leben habe. Ne? Ja, was kann man noch zu OP sagen? Ja, wie lange ist man K.O. nach so einer OP? Ist ja eine häufige Frage. Das hängt natürlich einmal davon ab, ist es endoskopisch, also per Watz gemacht worden, oder ist es offenoperiert worden. Aber ich meine, der Krankenhaus, also wenn ich mich recht erinnere, ist ja jetzt auch bei mir schon ein bisschen her, dass ich in der Klinik gearbeitet habe, aber der Krankenhausaufenthalt ist zum Teil eine Woche, ja, nach so einer OP. Zum Teil natürlich auch länger, je nachdem, ob es Komplikationen gibt oder nicht. Und dann ist man natürlich noch nicht fertig mit der Wundversorgung. Ne? Die Schläuche sind noch drin, und da werden zum Teil schon Patienten entlassen, ne, nach einer Woche. Aber nimmt mich jetzt nicht beim Wort, fragt einfach, sprecht mit den Leuten. Also wenn ihr betroffen seid, sprecht mit den Chirurgen. Und da bin ich lieber vorsichtig, bevor ich irgendwas Falsches sage. Genau, also so viel mehr kann ich eigentlich nicht erzählen zu OPs. Die Fäden, wann werden die gezogen? Die Hautfäden in der Regel nach 2 Wochen. Nur nach 2 Wochen kann man die Fäden ziehen. Aber wie das ist mit den Drainagen und so weiter, das fragt die Leute, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Zweite Therapie, Operation natürlich mit kurativer Absicht in erster Linie, aber es gibt manchmal auch Situationen, wo man das nicht kann. Ne? Das bedeutet, wo palliativ operiert wird. Das heißt, der Tumor kann nicht im Gesunden entfernt werden, aber der Tumor wächst vielleicht an ein Gefäß ran. Und das Risiko, dass dieses Gefäß angefressen wird und es zu einer lebensbedrohlichen Blutung kommt, ist hoch. Und dann sagt man, man operiert jetzt diesen Tumor da möglichst raus, um Druck da rauszunehmen vielleicht, oder um eine Blutung zu verhindern, die sich in nächster Zeit anbahnt, ne? Oder auch Schmerzen. Das ist in der Operation gemacht wird, weil in einem Bereich Schmerzen entstehen. Da werde ich nachher noch mal ein bisschen was zu sagen zur palliativen Therapie. Chemotherapie, wann macht man das? Chemotherapie ist, vereinfacht gesagt, eigentlich immer dann angezeigt, wenn nicht operiert werden kann, ja, primär nicht operiert werden kann, zum Beispiel, weil der Tumor zu weit fortgeschritten ist oder weil der Tumor sehr, also metastasiert ist, ne? Also überall Absiedlungen von einem Tumor da sind, da sagt man, man kann nicht alle Absiedlungen einzeln rausoperieren, aber man weiß halt, wenn man eine Infusion mit Chemotherapie gibt, dann läuft das Ganze übers Blut und das Blut fließt halt überall hin und so erreicht man halt die Tumorzellen und kann die schädigen, wo auch immer die sich im Körper aufhalten. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo man eine Chemotherapie macht, um einen Tumor, der da ist, kleiner zu kriegen, als er ist, um ihn dann im Anschluss operieren zu können. Und dann gibt es auch Tumoren, die man operiert und hinterher aber sagt, ja, es könnten aber doch noch irgendwo im Körper Tumorzellen sein. Und jetzt macht man hinterher eine Chemotherapie, ja. Da gibt es dann noch spezielle Bezeichnungen für adjuvante Chemotherapie, neoadjuvante Chemotherapie und so weiter. Will ich euch nicht mit langweilen mit diesen Fachausdrücken, aber letztlich das Prinzip Chemotherapie heißt nicht immer, man kann nicht operieren, Heilung ist nicht möglich und jetzt macht man Chemo. Und besonders bei kleinzelligen Bronchialkarzinomen, das sind ja im Prinzip die aggressivsten Lungentumoren, weil die halt am schnellsten wachsen und metastasieren. Aber die sprechen eben, weil sie so schnell wachsen, auch besonders gut auf Chemotherapie an. Und ich erinnere mich daran, dass Patientin hatte mit einem kleinzelligen Bronchialkarzinom und die auch Lymphknotenmetastasen hatten unter der Carina, also unter der Aufgabelung der beiden Hauptbronchien. Und ich weiß noch, dass diese Patientin geheilt war. Also die wurde geheilt, ne? Obwohl der Tumor eben gestreut hatte, zumindest in die Lymphknoten, zwar nicht auf die andere Seite, aber eben in die N2 Lymphknoten, sozusagen in der Mitte des Mediastinums, also dem Bereich zwischen den beiden Lungen. Die hat allerdings nicht nur Chemo bekommen, sondern sie wurde im Anschluss auch bestrahlt. Zur Bestrahlung will ich ja gleich noch ein bisschen was sagen. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. So. Ja, Chemotherapie, was ist das? Also es gibt verschiedene Substanzen. Von Chemotherapie spricht man eigentlich so allgemein, wenn man sozusagen Infusionen gibt. Aber es gibt eben die klassische Chemotherapie, die Zytostatika, die dafür sorgen, dass Zellen sich nicht mehr so gut teilen können, ne? Und es gibt eben die sogenannte Immuntherapie, die neuer ist, muss man sagen, die zum Beispiel, als ich noch in der Akutklinik gearbeitet habe und auch Patientinnen und Patienten mit Bronchialkarzinom behandelt habe, da war die relativ neu, ne, die Immuntherapie. Das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes. Also klassische Chemotherapie sind zum Beispiel Medikamente wie Cisplatin. Ja, das ist ein klassisches Zytostatikum, hemmt die DNA-Replikation, indem sie in dem Querverbindung zweier benachbarter Basen, ne, die DNA, das sind ja immer so Basenpaare, die da so längs laufen und die werden dann einfach quer verbunden und dadurch wird die DNA-Replikation gehemmt. Das heißt, die Zellen können sich plötzlich nicht mehr teilen und sterben sozusagen ab oder können sich zumindest nicht weiter vermehren. Und das passiert eben, weil so ein komplex gebundenes Platinatom da irgendwie drin hängt und das macht das irgendwie chemisch, ne? Kann viele Nebenwirkungen machen. Das ist ja irgendwie bekannt. Ne? Das ist ja so, ich sage jetzt mal Allgemeinwissen, dass Chemotherapie Nebenwirkungen macht. Und das liegt eben daran, dass die Zellteilung gehemmt wird, aber nicht nur der Tumorzellen, sondern auch der normalen Zellen. Und jetzt gibt es einige Zellen im Körper, die sich sehr schnell teilen. Das sind zum Beispiel Zellen im Magen-Darm-Trakt, ne? In den Schleimhäuten. Im Mund, in der Speiseröhre, im Darm und so weiter. Und das führt eben dazu, dass so typische Nebenwirkungen auftreten, wie Übelkeit, Erbrechen, gastrointestinale Beschwerden, Durchfall, Haarverlust. Ne? Haarzellen teilen sich halt auch sehr, sehr schnell. Und alle Haare fallen in der Regel aus, muss man sagen, alle Körperhaare. Nach abgeschlossener Chemotherapie wachsen die aber auch wieder nach. Also es ist kein sozusagen irreversibler Haarverlust. Nervenschädigungen, Nierenschäden können auftreten, Hörminderung, alles mögliche Nebenwirkungen. Es gibt noch viel, viel mehr potenziell. Das heißt, das muss nicht bei allen auftreten. Wie gesagt, außer jetzt Haarverlust, Übelkeit, Erbrechen, das ist eigentlich immer Thema, jedenfalls nach meiner Beobachtung. Man kann aber zum Beispiel die Übelkeit und das Erbrechen auch symptomatisch behandeln mit entsprechenden Medikamenten. Ne? Da gibt es eben auch gute Medikamente, die gut wirken. Also man kann gegen einige dieser Nebenwirkungen auch was machen und ganz wichtig, nicht alle Nebenwirkungen treten auf. Was bei Cisplatin noch ein großes Thema ist, ist es sehr viel Volumen. Das bedeutet, das sind ganz, ganz viele Infusionsbeutel, also wirklich richtig viele Liter. Und das kann man zum Beispiel auch nur tolerieren, wenn man herzgesund ist. Also wenn jemand eine Herzinsuffizienz hat, eine Herzschwäche, eine Einschränkung der Pumpfunktion, dann geht das gar nicht, weil das Herz sozusagen das gar nicht tolerieren würde und man würde quasi das Herz überlasten und das wäre sozusagen akut gefährlich. Ne? Da gibt es dann noch eine Alternative, das ist das Carboplatin. Wenn man das Cisplatin nicht geben kann, ist ein bisschen weniger Volumen und ansonsten aber ähnlich im Wirkungs- und Nebenwirkungsspektrum. Ja. Ich zähle jetzt nicht alle Medikamente auf, die Zeit haben wir nicht, aber ich möchte so ein paar exemplarisch aufzählen, zum Beispiel auch das Etoposid. Etoposid ist ein Medikament, was eingesetzt wird beim Bronchialkarzinom und das Etoposid ist ein pflanzliches Zytostatikum, ja. Also ein pflanzliches Gift, könnte man fast sagen. Es ist das Glykosid des Podophyllotoxins aus der Wurzel des immergrünen amerikanischen Maiapfels. Kann chemisch modifiziert als Phosphorsäureester verwendet werden, bla bla. Und es hemmt die Topoisomerase 2 und damit die Transkription im Rahmen der Zellteilung und führt so zum Zelltod der Tumorzelle. So, also auch ein Zytostatikum, bei dem ist besonders das kardiotoxisch wirkt. Also auch das kann man nicht geben, wenn jemand am Herzen schon vorerkrankt ist, jedenfalls relevant vorerkrankt. Ne? Also es gilt jetzt, fragt einen Kardiologen oder fragt den entsprechenden Klinikarzt oder Onkologen, aber wenn jemand zum Beispiel eine Herzschwäche hat, dann fällt das quasi auch raus. Ne? Was bedeutet, die Therapie hat eben, also auch auf die Chemotherapie haben Komorbiditäten, so nennen wir das, was so Erkrankungen, zusätzliche Erkrankungen, die eigentlich nichts mit dem Tumor zu tun haben, das spielt eben doch auch indirekt eine Rolle im Rahmen oder für die Therapie des Bronchialkarzinoms. Ja, dann gibt es noch andere pflanzliche Chemotherapeutika, zum Beispiel Taxane. Das ist eine Gruppe, Docetaxel, Paclitaxel sind typische Vertreter, pflanzliche Zytostatika aus der pazifischen Eibe, hemmen den Abbau des Spindelapparates und damit auch die Mitose, also die Zellteilung. Auch da Nebenwirkungen möglich auf das Knochenmark, myelotoxisch, auf das Nervensystem und auch auf die Lunge selbst, sozusagen können auch eine Lungenfibrose und da induzieren. Ne? So, dann kommen wir zu den Antikörpern, zur Immuntherapie, Atezolizumab. Also die Namen, da muss man echt sagen, was soll das, ne? Also die haben alle Namen, die kann man eigentlich alle nicht aussprechen. Und ich weiß nicht, was das soll. Also ganz ehrlich, macht das Leben für alle schwieriger. Und also nur diese Zungenbrecher, naja. Das ist vielleicht ganz interessant zu erzählen. Also ist es so, dass die Tumorzellen bestimmte Liganden haben, die bestimmt die an Immunzellen binden und den Immunzellen sozusagen damit sagen, ich bin nicht schlimm, ich bin nicht gefährlich, ja. Und das führt dazu, dass die Tumorzelle dann von diesen Immunzellen nicht angegriffen wird, ja. Das ist jetzt so ein Beispiel eines Oberflächenantigens, ne? Und dieses Oberflächenantigen heißt PD-L1, ja. Programmed Cell Death One Ligand, dafür steht das, ne. So, und das haben diese Tumorzellen. Und dadurch kommen da dann die Immunzellen ran und sagen, ach, nee, diese Tumorzelle ist ja irgendwie harmlos, ne? Das heißt, dieser Rezeptor wird von Rezeptoren, die so ein Gegenstück haben, abgetastet und sagen, nee, ist irgendwie nicht schlimm. Stimmt natürlich nicht, ist natürlich lebensbedrohlich, aber es kriegt die T-Zelle dann nicht mit. So. Und jetzt gibt es Antikörper gegen diesen Rezeptor. Das ist zum Beispiel dieses Atezolizumab. So. Und das blockiert diesen Rezeptor. Und das führt dann dazu, dass die T-Zelle daran nicht binden kann. Und dann sagt die T-Zelle, aha, diese Tumorzelle ist ja doch nicht gut und greift die an und macht die kaputt. So. Das ist zum Beispiel diese Immuntherapie. Nebenwirkungen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Husten, Atembeschwerden, Durchfall, Hautausschlag, Fieber, Kopfschmerzen und. Also ganz viel ist möglich. Aber wie das so ist, das heißt nicht, dass es alles auftreten muss. Ein anderer Autoantikörper, auch monoklonal erzeugt, ist der Rezeptor gegen diesen PD-1, also sozusagen gegen das Gegenstück, also diese Abtaster auf der Immunzelle, auf der T-Zelle. Das ist zum Beispiel das Pembrolizumab. Das blockiert sozusagen die Zeit oder greift die Immunzelle unseres Körpers an, beziehungsweise angreift, passt nicht, ne? Sagen wir mal so, es blockiert diesen Rezeptor und damit kann dann diese Tumorzelle gar nicht mehr sich auf diese Weise tarnen. Und wird eben dadurch auch durch die T-Zellen angegriffen. Nebenwirkungsprofil ist im Prinzip genauso wie bei dem, was ich eben genannt habe. Und auf den gleichen Rezeptor wirkt zum Beispiel auch das Cemiplimab. und ähnliches Nebenwirkungsprofil. So, ob das Sinn macht, diese Antikörper einzusetzen, hängt davon ab, ob die Tumorzellen diesen Rezeptor exprimieren und auch wie viele davon. Das bedeutet ganz konkret, bei einem Plattenepithelkarzinom, ja, macht das Sinn, wenn, also dann sagt man, okay, wenn jetzt zum Beispiel mehr als 50% der Tumorzellen das PD-L1 auf der Oberfläche haben, dann macht es Sinn, in erster Linie das Atezolizumab zu geben. So. Sind es weniger als 50%, dann macht es Sinn, zu kombinieren, eine klassische Chemotherapie zum Beispiel mit Platin und so einem Antikörper. So. Das bedeutet, ne, ihr erinnert euch in Teil 2, Diagnostik, die Oberflächenantigene zu bestimmen, ist deshalb wichtig, um zu wissen, welche Form von Antikörpern kann man geben. Und da gibt es noch viel, viel mehr als den ich jetzt erwähnt habe. Ja, das heißt, es gibt noch andere Mutationen und Oberflächenantigene, an denen man ansetzen kann. Und man ist eigentlich erst am Anfang der Reise. Das bedeutet, je genauer die Analyse der Oberflächenrezeptoren von Tumorzellen gehen, desto genauer kann man nachher darauf zielen. Und desto eher kann durch die Forschung dann eben auch der eine oder andere Antikörper entwickelt werden. Man muss sagen, dass die Immuntherapie. Oh, das Babyphone. Augenblick, ich muss mal Pause machen, oder? Moment. Doch, Augenblick. So, da bin ich wieder. Welche Chemotherapie wann gegeben wird, das ist etwas, was man nach meiner Einsicht in einem Zentrum entscheiden lassen sollte, weil man einfach eine große Übersicht haben muss, weil es eben so viele Chemotherapeutika gibt. Natürlich gibt es die Leitlinie, die könnt ihr euch ja alle angucken, die ist ja auch im Internet kostenlos verfügbar. Es gibt schon gewisse Pfade, die genommen werden in der Regel, aber zusätzlich zu dem gibt es verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten und das ist wirklich selbst für mich als Pneumologen sehr, sehr schwierig. Und wenn ich mir vorstelle, man selber sitzt als Betroffener vor der Entscheidung irgendwo, man muss ja letztlich sagen, mache ich da mit, möchte ich das machen, man wird aufgeklärt. Das ist alles sehr, sehr schwierig und das Ganze muss zum Beispiel in einer Zeit laufen, wo man selber vielleicht noch gar nicht verarbeitet hat, wie schwer krank man eigentlich ist. Und das ist eigentlich unmöglich, dann sozusagen da so eine Entscheidung alleine zu treffen. Das heißt, es muss wirklich auch viel Erfahrung da sein, dass eben viele Patientinnen und Patienten schon behandelt wurden mit einem Medikament, sodass der Arzt, der dann das Aufklärungsgespräch oder die Ärztin führt, eben auch wirklich viel gesehen haben muss und wissen muss, wie ist denn das mit Nebenwirkung X oder Nebenwirkung Y? Ist die denn sehr häufig? Und ansonsten ist es halt schwierig, dann auch Entscheidungen zu treffen, ne? Deswegen würde ich empfehlen, so etwas auf jeden Fall in einem Zentrum machen zu lassen oder in einer Klinik, die wirklich viel Erfahrung damit hat. Und ich finde, dass man das auch erfragen darf, ne? Also man muss auch, und da muss eben heutzutage auch eine Klinik transparent sein, man muss auch fragen, wie oft wenden Sie denn diese Chemotherapie an im Jahr? Oder wie viele Patienten werden denn mit der und der Diagnose hier eigentlich behandelt? Das gilt natürlich auch für Operationen, dass man sagt, okay, wie oft machen Sie denn hier zum Beispiel eine Pneumektomie? Das heißt, wo eine Lunge rausoperiert wird. Ne? Und dann können die das ja sagen, machen wir so und so viele im Jahr. Und dann kann man vielleicht noch mal in einer anderen Klinik nachfragen und dann weiß man, aha, da sitzt die Erfahrung. So, und mit Chemotherapie ist letztlich ähnlich. Finde ich, ist legitim. Ja, also das sollte man dann schon machen. Wie läuft Chemotherapie ab? Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass es so Behandlungszyklen gibt. Behandlungszyklen, je nachdem, welche Chemotherapien, welche Kombinationen gegeben werden, kann das zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Zyklus und der Zyklus geht jetzt 3 Wochen, ja, oder 4 Wochen und dann wird an Tag 1 eine Chemotherapie gegeben und eine Woche später an Tag 8 und dann nochmal an Tag 21. So. Und dann nach Tag 28 beginnt dann sozusagen ein neuer Zyklus und dann ist wieder Tag 1. Ne? Und dann wieder Tag 8 und wieder Tag 21 und dann nach Tag 28 wird dann wieder Chemo gegeben zum Beispiel und dann sind das zwei Zyklen gewesen. Wenn jetzt zum Beispiel, also der zweite Zyklus dieser Chemotherapie mit Medikament X und Y und so weiter. So wird es dann in der Regel auch in die Berichte reingeschrieben und dann wird eben, um den Erfolg zu kontrollieren, in gewissen Abständen dann eben nachgeguckt, ne? Meistens so nach 4 Zyklen, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt 4-mal und dann machen wir ein Restaging. Restaging heißt, dass man die Diagnostik wiederholt, ne? Dass man zum Beispiel einen CT macht, dass man Ultraschall macht, wenn es irgendwo Metastasen gab, dass man, je nachdem, wo der Tumor dann auch überall gefunden wurde, ne? Dass man dann guckt, sind die Metastasen kleiner geworden, ist der Tumor kleiner geworden, gibt es vielleicht jetzt Optionen, die man vorher nicht hatte, kann man vielleicht jetzt operieren, kann man vielleicht jetzt bestrahlen, macht das Sinn? Und dann macht man halt je nachdem, wenn das erfolgreich war, dann macht man halt weitere Chemotherapiezyklen, möglicherweise, wenn man sagt, hey, das hat gut reingehauen, der Tumor ist sensibel darauf, wenn man sieht, das hat jetzt gar nichts gebracht, der ist gewachsen, ist sozusagen schlechter geworden, dann kann man auch wechseln. Ne? Und das nennt man dann so, also die erste Chemotherapie ist die First-Line-Chemotherapie, das sagt man dann so. Ne? Und wenn man dann merkt, die First-Line-Chemotherapie hat nicht angeschlagen, dann macht man die Second-Line-Chemotherapie, dann nimmt man eine zweite. Ne? Und dann je nachdem, wie oft man wechselt, hat man dann unter Umständen eine Third-Line oder eine Fourth-Line Chemotherapie, das ist möglich. Und auch da ist natürlich wichtig, mit welcher Intention ist das so. Ne? Oft sind es ja palliative Intentionen und dann ist man froh, wenn die Chemotherapie gut vertragen wird und den Tumor klein hält, ja, oder eben noch kleiner macht oder vielleicht mit viel Glück sogar so weit kriegt, dass man die nicht mehr nachweisen kann. Ne? Wie gesagt, bei kleinzelligem Hodenkarzinom habe ich das gesehen und dann hat man im Anschluss nochmal bestrahlt und diese Frau ist sozusagen gesund geworden, obwohl der Tumor ziemlich groß war und die Metastasen im Bereich des Mediastinum, also im Bereich zwischen den Lungen, die Lymphknotenmetastasen waren auch nicht gerade klein. So. Also es ist vieles möglich. Und ich warne auch immer davor, sich zu sehr an Statistiken zu halten. Ne? Das bedeutet, die Statistiken sind halt schlecht beim Bronchialkarzinom. Aber es ist eben auch so, dass im Einzelfall Statistik gar nichts sagt, weil es immer Ausreißer gibt in die eine oder andere Richtung. Und als Optimist sage ich immer, man sollte von dem Besten ausgehen, weil natürlich ist ganz viel anderes möglich, aber der Gedanke, optimistisch zu sein, zielt auch darauf, das eigene Immunsystem zu unterstützen und mit positiven Gedanken, mit Hoffnung, mit dieser positiven Energie stärke ich letztlich auch mein Immunsystem und wie ihr ja jetzt wisst, es gibt Immunzellen unseres Körpers, die den Tumor bekämpfen, immer. Und wenn ich jetzt so fatalistisch bin und sage, oh Gott, das war's jetzt hat alles keinen Sinn und so weiter, dann schwäche ich mein Immunsystem und mache diesen Kampf des eigenen Körpers gegen den Tumor viel schwieriger. Und deswegen sollte man das auf jeden Fall nicht tun.
Ah. Babyphone, wieder Pause.
So, da bin ich wieder. wo war ich jetzt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann aber auch nicht irgendwie zurückspulen oder so. Ich hoffe mal, dass ich alles zum Thema Chemotherapie gesagt habe. Falls nicht, dann schreibt mir mal, wo ich vielleicht einen Sprung gemacht habe und dann kann ich das vielleicht nachtragen in einer der nächsten Folgen. Ah gut, kommen wir, ach nee, doch, es war doch bei Zyklen, genau, so und so viel Zyklen, Restaging und genau. Abbrechen, wenn es nicht hilft, Second Line und so weiter und wenn es hilft, eventuell fortsetzen, je nachdem. Gut, so, das war's zum Thema Chemotherapie. Erstmal kommen wir zur Strahlentherapie. Die Strahlentherapie bedeutet, dass man mithilfe von radioaktiver Strahlung sozusagen dem Tumor eins auf den Deckel gibt. Und da gibt es eine gewisse Dosis, das ist so meistens so zwischen 60 und 70 Gray. Und dann sagt man, alles klar, diese Dosis soll der Tumor jetzt abbekommen. Und man versucht natürlich, das umgebende Gewebe zu schonen. Das heißt, man muss im Prinzip von allen Richtungen auf diesen Tumor zielen, um möglichst eine hohe Konzentration dort im Zielgebiet zu erreichen. Und die Haut und alle Gewebe, die da so zwischen sind, ne, vielleicht eben das gesunde Lungengewebe, was nichts mit Tumor zu tun hat, möglichst zu schonen. Und deswegen wird das dann sozusagen von allen Seiten quasi drauf gezielt. Zwei Gray pro Sitzung, in der Regel fünf Sitzungen pro Woche. Das bedeutet, ne, kann man jetzt rechnen, wie oft muss man da hinfahren? Man hat dann ja 10 Gray pro Woche. Und deswegen kann man sagen, geht das so 6 Wochen lang ungefähr, so eine Bestrahlung. Und je nachdem, wie weit die Klinik entfernt ist, kann das eben sehr viel Fahrerei bedeuten. Ich kann mich aber erinnern, dass das zum Teil organisiert wird von den Kliniken, dass man eben entsprechend abgeholt und wieder nach Hause gefahren wird mit Krankentransport oder anderen Fahrmöglichkeiten, ne? Also das kann man alles so organisieren, dass es möglichst wenig belastend ist, zusätzlich zur eigentlichen Therapie. Nebenwirkungen können natürlich trotzdem auftreten, können die Haut betreffen, deswegen muss eben viel, sozusagen das viel verteilt werden, die Dosis auf die gesamte Haut in dem Bereich. Huch, schlägt hier wieder ein anderes Babyphone aus. Ich kriege die Folge noch zu Ende, Leute. Augenblick, ich muss noch mal kurz gucken. So, aber ich glaube, ich kann noch weitermachen. Ihr müsst wissen, es ist jetzt 10:15 Samstagabend. Und ich will diese Folge heute zu Ende bringen und nächste Woche mal was anderes als Bronchialkarzinom machen. Die Lunge kann von Nebenwirkungen betroffen sein, die sogenannte Strahlenpneumonitis bis hin zur Strahlenfibrose. Fibrose heißt ja sozusagen, dass es eben nicht nur zu einer Entzündung des Lungengewebes kommt, das ist die Strahlenpneumonitis, sondern auch zu narbigen Veränderungen, also Vernarbung sozusagen der Lunge in dem Abschnitt. Und es gibt so zwei Formen. Die subakute Form tritt in der Regel 4 bis 12 Wochen nach Bestrahlung auf. Und die späte fibrotische, also narbige Form, 6 bis 12 Monate nach Bestrahlung. Das ist eine lange Zeit. Also es kann also heißen, dass man es eigentlich schon gar nicht mehr im Kopf hat. Und dann gibt es Probleme, die plötzlich auftauchen, ne? Wie Husten, Atemnot oder erschwertes Atmen, Schmerzen im Bereich des Brustkorbs. Und das kann eben bei der späten Form noch von der Bestrahlung kommen, auch wenn die ein Jahr her ist, ne? Also es ist schon interessant. Ansonsten zur Strahlentherapie muss man natürlich wissen, dass es Markierungen gibt. Das bedeutet, es gibt sozusagen auf der Haut Markierungen, die gesetzt werden. Sprich, man malt da so mit Edding oder sowas drauf, um die ganzen Apparaturen da eben auch anbringen zu können, um dann das Zielgebiet eben auch zu treffen. Aber wie das genau da abläuft, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Bin natürlich nie dabei gewesen oder sowas. Ja, dann gibt es Verfahren, die kombiniert werden, sprich Radiochemotherapie. Das bedeutet zum Beispiel bei einigen Tumoren, zum Beispiel beim Pancoast-Tumor, das ist so der Tumor, der so an der Lungenspitze wächst und eben in den Bereich oberhalb der Lungenspitze reinwachsen kann, wo relativ viele Nerven längs laufen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte diesen Tumor kleiner kriegen, um ihn zum Beispiel anschließend zu operieren, dann macht man eine Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung, ne? Zum Teil gleichzeitig, dass man während man bestrahlt, in der Zeit auch die Chemo macht, zum Teil aber auch sozusagen hintereinander, dass man erst die Chemo macht, dann bestrahlt und dann eben operiert. Da hängt so ein bisschen davon ab, wie das Ganze läuft und wie viele Zyklen man dann macht. Das hängt dann eben auch davon ab, wie gut das Ansprechen auf die Therapie ist und wann man vielleicht einen operablen Zustand erreicht. Ne? Die Bestrahlung spielt auch eine große Rolle bei kleinzelligen Bronchialkarzinomen. Man bestrahlt zum Beispiel oder man bietet zumindest an, den Schädel zu bestrahlen, ja, also das Gehirn zu bestrahlen mit 25 Gray in Einzeldosen von 2,5 Gray zum Beispiel nach einer Radiochemotherapie. Ja, das bedeutet, wenn man jemand hat ein kleinzelliges Bronchialkarzinom und hat also eine Chemotherapie bekommen und ist nochmal bestrahlt worden und alles ist irgendwie gut, sagt man, geht man davon aus, hat sich vielleicht auch so in Bildern gezeigt, man hat im Kopf keine einzige Metastase gesehen, dann empfiehlt man eben trotzdem anzubieten, allen, dass man den Kopf trotzdem bestrahlt, weil man eben weiß, dass man diese Metastasen im Kopf nicht immer sieht. Das heißt, es kann dann sein, dass zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich gar nicht mehr damit rechnet, plötzlich Metastasen im Kopf auftauchen. Das ist jetzt so ein eine typische Heimtücke des kleinzelligen Bronchialkarzinoms. Natürlich guckt man beim kleinzelligen Bronchialkarzinom auch generell, ob es Metastasen im Kopf gibt, aber selbst wenn man keine findet, empfiehlt man eben nach Abschluss der Therapie, das trotzdem zu machen. Ne? Es wird zumindest den Patientinnen und Patienten angeboten und wenn die dann aber sagen, nee, hängt natürlich auch davon ab, wie gut das die Bestrahlung insgesamt vertragen wurde und eben wie es denen psychisch geht. Ne? Das bedeutet, da hängt natürlich auch viel davon ab. Zum Beispiel gehe ich davon aus, dass ich zu denen gehöre, wo Jahre später noch Metastasen oder wo Monate später noch Metastasen auftauchen oder nicht. Das sind schwierige Entscheidungen, muss man einfach sagen. Ne? Und das ist eben das, was ich vorhin gesagt hatte. Da kommt es eben auf eine gute, ausführliche Beratung an. Ja, und da gibt es eben verschiedene Kombinationen. Pankostumor ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben bestrahlt, Chemotherapie macht, unoperiert. Und das ist eben etwas, was wo viel Erfahrung dazugehört und wo die Zentren eben auch miteinander irgendwie verzahnt sein müssten. Ne? Das bedeutet, die Wege aus einer Klinik eine Strahlentherapie zu organisieren, sind halt viel einfacher, als wenn man das jetzt, keine Ahnung, aus einer Praxis macht. Ne? Das bedeutet, da gibt es eben schon Hotlines und Wege, da weiß man eben, aha, die Klinik kann das machen, die ist in der Nähe, kenne da jemanden, ich rufe da mal eben an und frage mal, habt ihr nicht Zeit, könnt ihr nicht mal, ist vielleicht ein bisschen eiliger und so weiter. Ne? Gut, das bedeutet Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, ne? Das sind so Therapien, die man machen kann, aber wie das so ist, es geht ja letztlich nicht nur um die Behandlung des Tumors selber, sondern es geht eben auch häufig um die Behandlung von Komplikationen oder auch von Begleiterkrankungen, die vielleicht auch durch den Tumor entstanden sind, zum Beispiel ein Pleuraerguss. Ne? Wenn jetzt ein Tumor metastasiert ins Rippenfell, dann führt das eben dazu, dass das Rippenfell, ähnlich wie bei einer Entzündung, nur es ist ja letztlich dann eine Entzündung nur durch Tumor ausgelöst, plötzlich mehr Flüssigkeit bildet und dann gibt es plötzlich einen Erguss. Ein Erguss mit Tumorzellen da drin, über den sich dann eben auch die Tumorzellen in der gesamten Höhle, wo dieser Erguss ist, ausbreiten. Und dieser Erguss drückt dann ja auch die Lunge zusammen und kann eben zu Atemnot führen. Und je nachdem eben möglicherweise auch zu Schmerzen. Wir wissen ja, dass zumindest das Rippenfell von Schmerznerven durchzogen ist. Und dann kann es zum Beispiel wichtig sein, dass man den Pleuraerguss eben trainiert, ne, mit einer Drainage. Ich glaube, ich habe eine Folge zum Thema Pleuraerguss gemacht. Habe ich das? Oder Pleuraempyem? Ich weiß nicht. Dass man halt da einen Schlauch reinschiebt und das ganze Wasser einmal ablässt und dann eben eine entsprechende Verklebung zum Beispiel macht, ne, und sagt, okay, jetzt kann sich da kein neuer Erguss bilden. Ne. Man kriegt die Tumorzellen nicht weg, aber es bildet sich zumindest kein Erguss. Und man kann zumindest dann sagen, dass das eine Problem gelöst ist. Ne? Hämoptysen zum Beispiel. Worauf ich jetzt in der Folge bei Diagnostik gar nicht so eingegangen bin, ist, dass man bei einer Bronchoskopie natürlich auch guckt, also wenn man jetzt einen Tumor, der sehr weit außen ist, wo man nichts sieht, da macht man diese Sache mit der Zange, na, was ich gesagt habe, die schiebt man vor unter Durchleuchtung und nimmt eine Probe. Aber oft ist es ja so, dass der Tumor dann doch in den Bronchus reinwächst, ne? Gerade so große zentrale Bronchien, die wachsen dann da rein und dann sieht man den Tumor natürlich und dann kann man unter Sicht quasi mit einer Zange eine Biopsie aus dem Tumor rausnehmen und ja, solche Tumoren können aber eben auch bluten. So, ne, die haben halt eine sehr verletzliche Oberfläche und das sieht man dann, wenn man so einen Tumor sieht, eben auch. Wenn man eine Biopsie nimmt, kann es eben auch bluten, sodass eben Blutungen bei Tumoren auch häufig sind. Und die muss man dann eben auch stillen, diese Blutung. Und da gibt es verschiedene Methoden, indem man da zum Beispiel mit Hilfe von Lasertherapie oder von Verödung mittels Kälte oder Verödung mittels ja, Laser halt, ne? Also verschiedene technische Möglichkeiten, da kleine Verbrennungen zu erzeugen und dadurch eben auch die Blutung zu stillen oder eben auch entsprechend Tumorteile abzutragen. Ja, muss man einen Schluck trinken. Dann gibt es natürlich Situationen, wo der Tumor eben auch Teile des Bronchus verschließt. So. Und hinter dem Tumor dann sich Sekret sammelt. Ne? Der Teil der Lunge wird vielleicht nicht mehr belüftet. Und das ist eine schlechte Kombination, wenn da keine Luft reinkommt und der Schleim nicht abfließen kann. Wir haben ja überall im Bronchialsystem Bakterien, die können sich vermehren. Und das kann dann eben eine sogenannte poststenotische Pneumonie ergeben, sprich eine Lungenentzündung hinter der Verengung. Und da kann es dann eben auch sinnvoll sein, dass man eben zum Beispiel mit Hilfe von Laser diesen Tumor da wegbrennt, bis der Bronchus wieder durchgängig ist und da wieder Luft rankommt in dem Bereich der Lunge und auch der Schleim abfließen kann. Und manchmal geht das eben nicht, weil das so viel Tumormasse ist, dann kann man das nicht alles weglasern. Es würde zu lange dauern oder keine Ahnung, dauert zu lange oder ist zu aufwendig oder was auch immer. Und dann kann man da auch so Stents reinlegen. Ne? Stents kennt man ja so aus dem Bereich der Herzkranzgefäße, wo man Arterien wieder öffnet. Ja, so man dehnt die auf und hat dann so ein Drahtgeflecht, was es auffällt. Und sowas gibt es eben auch für Bronchien. Ne? Und dadurch kann man eben auch zumindest für eine gewisse Weile wieder einen einigermaßen normalen Zustand herstellen, aber das sind in der Regel palliative Situationen. Mit anderen Worten, man gewinnt Zeit, man gewinnt Lebensqualität, aber es ist häufig eben eine Frage der Zeit, dass es dann doch wieder zugeht, ne? In solchen Situationen kann zum Beispiel auch eine Bestrahlung sinnvoll sein, ne? Also eine Bestrahlung mit Absicht, dort wieder bessere lokale Verhältnisse zu erreichen, den Tumor sozusagen kleiner zu kriegen und dadurch eben Zeit und Lebensqualität zu gewinnen. Ne? Ähnliches gilt auch für Tumoren, die eine Einflussstauung machen. Das bedeutet, das ganze Blut aus der oberen Körperhälfte sammelt sich ja letztlich in der oberen Hohlvene, die dann sozusagen in den rechten Vorhof das Blut leitet. Und diese obere Hohlvene kann zum Beispiel durch einen Tumor eben auch verengt werden. Na, wenn der Tumor da wächst und drückt die einfach zusammen, dann kann eben in dem Bereich diese Vene zugehen und dann staut sich das Blut. Das kann man dann sehen, das nennen wir obere Einflussstauung. Dann ist eben, na, die Halsvenen sind gestaut, man kriegt Ödeme, also Wassereinlagerungen im Bereich der Arme und auch im Hals und vielleicht auch im Gesicht, je nachdem. Und wenn man dann da in die obere Hohlvene so ein Stent reinlegt, dann fließt das Blut wieder ab und die Symptome gehen weg, ne? Zumindest für eine gewisse Zeit. Und eben die Bestrahlung kann eben auch in solchen Fällen helfen, ne? Ja, Schmerztherapie ist wichtig, ne? Und es gibt eben viele, viele gute Mittel. Oder ich habe ja damals in meiner Zeit in der Klinik eben festgestellt, dass eben eine große Angst von Patientinnen und Patienten ist Angst vor Schmerzen. Und man kann sagen, mit den Mitteln, die es zur Verfügung gibt, braucht man diese Angst eigentlich nicht haben. Das heißt, es gibt genug potente Schmerzmittel, die man eben einsetzen kann, um dafür zu sorgen, dass keiner im Keimtumorstadium, auch sei auch noch so fortgeschritten, Schmerzen erleiden muss. Ne? Natürlich kommt es da auf gute Kommunikation an, auf gute Wege. Ne? Es gibt ja viele Kliniken, die Palliativstationen haben oder auch ambulant noch Vernetzungen haben, Palliativteams. Gerade so in fortgeschrittenen Tumorstadien ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich da irgendwie sozusagen untergebracht, / versorgt zu werden, eben entweder in der Klinik oder auch zu Hause, um jetzt so etwas, also nicht solche Probleme wie Schmerzen zu bekommen. Weil letztlich ist es ja so, man braucht unter Umständen schmerztherapeutische Behandlung. So, da muss man also eine Arztpraxis zum Beispiel haben, die sich kümmert, wo man auch hingehen kann, die einen einstellt, wo man auch nachjustiert die Therapie, wenn sie nicht so gut klappt. Es müssen entsprechende Medikamente verordnet werden. Das sind in der Regel, also die stärksten Schmerzmittel sind Morphine. So, das sind PTM-Rezepte, die kann gar nicht jeder verschreiben. Ne? Wir machen es zum Beispiel auch nicht, weil das eben auch bestimmte Standards mit sich führt. Man braucht ein Safe und so weiter. Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Praxis gar nicht so oft den Fall, dass wir das brauchen. Aber andere Praxen, sozusagen das häufiger mit solchen Erkrankungen zu tun haben, die, klar, die können das, ne, und müssen das auch haben. Und dann ist es eben manchmal so, dann ist Freitag und dann ist ein Medikament alle gegangen und so, jetzt brauchen wir ein neues Rezept. So, ne? Wie geht's weiter? Wer kümmert sich? Ne? Das sind ja oft so Alltagsprobleme, die dann dazu führen können, dass man vielleicht ein Wochenende doch nicht so versorgt ist, wie es eigentlich sein soll. Und Schmerzen sind ja immer ein Notfall, sodass ich empfehle, in so einer Situation dann auch entsprechend sich an die Notfalladressen 116, 117 oder eben je nachdem in einer Notfallambulanz zu melden. Ne? Atemnot, ähnlich. Natürlich ist Atemnot ein Symptom, je nachdem, wo der Tumor wächst. Ob er zum Beispiel da einen Bronchus komprimiert und vielleicht sowieso jemand schon eine kranke Lunge hat und das eben sozusagen obendrauf noch die Kapazitäten vermindert. Und auch da gibt es eben gute Medikamente, um zu sagen, dass man das immer entsprechend behandeln kann. Zumindest in der Klinik, ja, also ambulant. Kommt es eben darauf an, auf die Anbindung, auf das Setting. Ja, Psychotherapie ist auch wichtig. Ne? Viele Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs oder generell mit Tumorerkrankung fühlen sich alleingelassen. Das ist eben ein sehr schwieriges Thema und es ist eben auch sehr zeitaufwendig, das zu behandeln. Und ich glaube, den Anspruch, den man bei der Behandlung dieser Menschen an den Tag legen möchte, der ist, da gibt es, glaube ich, überhaupt gar keine Unklarheiten. Ne? Der ist auch, glaube ich, bei jedem medizinischen Praxis, bei jeder Ärztin, jedem Arzt präsent, da weiß man das. Ne? So, und nur dann kommt halt der Alltag. So, und der Alltag bedeutet eben zum Beispiel auch für eine Klinik oder auch für eine Arztpraxis, man muss so und so viel schaffen, weil es eben nicht nur eine Patientin, ein Patient ist, sondern viele. Und es hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Patienten hat man mit so schweren Erkrankungen. Ne? Wie viel Zeit muss man sich dann am Ende sozusagen nehmen? Ne, wenn das nicht viele sind, dann kann man das, ne, dann kriegt man das hin, auch in einer Lungenarztpraxis. Wenn das aber jetzt sehr viele sind, dann ist, wenn man das mal hart ausspricht, natürlich auch das Ganze wirtschaftlich schwierig durchzuhalten für eine gewisse Weile, ne? Weil man eben sagen kann, okay, man hat vielleicht nicht für 10 oder 20 Patienten die Zeit, sich so viel Zeit für Gespräche zu nehmen, weil man dann vielleicht als Arztpraxis nicht genug Geld verdient und dann letztlich Kredite nicht bezahlen kann und die Bank dann nicht sagt, ja, habe ich Verständnis für, Sie hatten eben auch sehr kranke Patienten, sondern die Bank sagt dann, Moment mal, ne, also das bedeutet letztlich, der Anspruch, der hat eben auch Grenzen, die wirtschaftlich gesetzt werden. So. Und ähnlich ist es ja mit Psychotherapie. Wenn wir mal realistisch sind, gibt es einen riesigen Bedarf an Psychotherapie, aber nur ganz wenig Kapazität verglichen mit dem Bedarf, den es gibt, sodass die meisten Patientinnen und Patienten, die mir begegnen, wo ich das Thema psychische Erkrankungen und Belastungen anspreche, sagen ganz viele, ja, ich bin seit Monaten auf der Suche. So, ich habe niemand. Und das ist eben etwas, was dann eben auch aufgefangen werden muss, vielleicht von ja, weniger qualifizierten Stellen. Das bedeutet eigentlich von allen. Damit meine ich jetzt nicht nur Arztpraxen, Hausarztpraxen, natürlich Psychotherapeuten wäre das Schönste, aber es ist eben letztlich das ganze Umfeld. Also viel wird ja schon aufgefangen, ne? Familie, Partnerin, Partner, Angehörige, Freunde. Aber das ist eben auch wo die Menschen unterschiedlich ausgestattet sind, ne? Das heißt, das soziale Netz an die Menschen, an die man sich wenden kann. Es gibt eben Menschen, die haben das und es gibt Menschen, die haben praktisch keins. Die stehen praktisch wirklich alleine da. Und das ist natürlich umso schlimmer dann, wenn man dann auch keine professionelle Unterstützung kriegen kann. Eben aus Gründen, die irgendwie manchmal nachvollziehbar sind, aber es macht es nicht erträglicher. Ne? Also das hört auch, glaube ich, niemand gern, dass man sagt, ja, können wir jetzt leider nicht eine Stunde drüber sprechen und uns zusammensetzen, weil das Wartezimmer ist voll und ich muss die alle, die da sitzen, behandeln, weil wenn ich es nicht mache, dann kann ich meine Leute nicht bezahlen und meine Miete nicht zahlen und alles. Ne? Das ist so das Dilemma, ne, das wäre ja schön, wenn zum Beispiel irgendein Topf aus dem Gesundheitssystem da wäre und man sagt, alles klar, in solchen schwierigen Fällen, da darfst du das. Da darfst du dich mit einem Tumor XY, Stadium so und so, da darfst du dich eine Stunde zusammensetzen. Da gibt es jetzt Ziffer X oder Y und dann kannst du das ausgleichen und musst nicht in der Zeit dann vier andere Patienten behandeln, weil du das Gespräch dann so bezahlt bekommst, dass du im Prinzip nicht schlechter ausgehst. So. Ja, ich weiß, das hört sich irgendwie blöd an, wenn man über sowas spricht in diesem Kontext mit so schweren Erkrankungen. Aber man muss halt wissen, dass alle in der Medizin eben auch letztlich professionell arbeiten, ja, Geld verdienen auch und selbstständig eben auch nicht nur für ihre eigene Existenz verantwortlich sind, sondern auch für die Existenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne? Okay. Mistel, ja, die Misteltherapie ist ja sozusagen etwas, was ich zum Beispiel kennengelernt habe im Rahmen der Tumortherapie in Harburg. So, das bedeutet, wir hatten die Misteltherapie angewendet, oder vor allem in palliativen Situationen, um überhaupt etwas anbieten zu können. Und ja. Ich spreche jetzt wirklich schon eine Stunde. Also Misteltherapie. Ich glaube, Misteltherapie ist etwas, was eine eigene Folge verdient, ja. Und wenn ich jetzt wirklich schon, oder habe ich Pause vergessen, Pause zu drücken vorhin? Ich hoffe nicht, dass jetzt die Folge, als ich jetzt eben bei meinem Kind war, dass ich das habe laufen lassen. Aber ich kann es mir fast nicht anders erklären. Wie dem auch sei, ich kann es jetzt nicht ändern, ja. Aber zur Mistel kann ich dann jetzt entsprechend nichts mehr sagen. Muss zum Schluss kommen, das ist ja absoluter Längenrekord. Also absolut nicht beabsichtigt gewesen. Ja, ich hoffe, ihr habt heute heute Samstagabend was Besseres zu tun gehabt als ich und euch einen schönen Abend gemacht. Ja, euch es gut gehen lassen. Das ist ja so in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Also ich habe es mir ja gestern Abend auch gut gehen lassen. Ne? Also Weihnachtsfeier und so an einem schönen Restaurant. War ein schöner Abend mit meiner Mannschaft. Und ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ja, es gibt so viel, ja, man hat sich das vielleicht auch irgendwie verdient, so gegen Ende des Jahres, dass man sagt, oh komm, jetzt mal, jetzt kann man sich das auch mal gut gehen lassen und hier und da auch mal sagen, so gut, hätte besser laufen können und so weiter, aber irgendwie ist doch trotzdem alles irgendwie gut, ne? Und wenn man es nicht gut findet, dann sollte man gucken, was müsste man sehen, um es besser zu finden und da vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Und eben die positiven Punkte immer wieder groß machen und die negativen Punkte eher klein machen, indem man sich nicht so sehr damit beschäftigt, nicht so drauf rumhakt, sondern einfach die Gedanken vorbeiziehen lässt und ja eben auf diese Weise eben auch im Rückblick dafür sorgt, dass es ja vielleicht doch nicht so schlimm war, wie man denkt, wenn man eben nicht an diese ganzen Probleme, die einen vielleicht beschäftigt hat, zurückdenkt, sondern sagt, das lasse ich jetzt hinter mir, ist vielleicht alles bald Vergangenheit, 2023, in diesem Jahr lasse ich das und richte vielleicht den Blick schon mal so ein bisschen nach vorne und sage, okay, 2024 kommt dichter, was möchte ich vielleicht gerne in diesem Jahr tun, für mich selber, um mir Gutes zu tun, die Menschen, die ich liebe, um mich herum vielleicht oder eben auch andere. Oh, okay, das war das Babyphone. Ich sage jetzt mal, ja, passt gut auf euch auf, habt einen schönen Abend. Ihr hört mich nächste Woche wieder, Freitag. Bis dann. Ciao.